Dem Geld auf der Spur. Die Money Profiler. Herzlich willkommen bei den Money Profilern. Mein Name ist Daniel Butcher.
Und ich bin Eske Bockelmann. Wir sind hinter dem Geld her. Nicht, weil es uns darum geht, viele von zu haben. Wir wollen seine habhaft werden. Und deshalb ermitteln wir in Sachen Geld.
Wenn Geld die Welt regiert, dann sollten wir schon verstehen, was uns da regiert. Und heute wollen wir verstehen, warum wir von Kredit regiert werden. Warum wir in einer Welt leben mit der Überschrift Leben auf Kredit. Und du, mein lieber Eske, hast eine kleine Unterüberschrift formuliert, die ich einfach lesen möchte. Gezwungen leben wir heute alle von Geld. Und wer von Geld lebt, lebt von dem Kredit, als welcher das Geld geschöpft wird. Also vielleicht mal Teil 1. Gezwungen leben wir heute alle von Geld. Was meint das?
Es meint diese große Selbstverständlichkeit, unter der wir leben, sodass es uns eigentlich vielleicht gar nicht mehr auffällt, dass es eben ein Zwang ist. Nämlich der Zwang, dass wir erst über Geld an die Dinge kommen, von denen wir eben leben, unsere Lebensmittel. Man kann sagen, es sind nicht alle Lebensmittel, die wir über Geld bekommen, aber es ist vollkommen klar, die Hauptsache, wenn wir überleben wollen, dann müssen wir auch an Lebensmittel kommen, für die wir gezwungen sind, Geld zu zahlen.
Genau. Und jetzt vielleicht noch mal ganz kurz rein. Es ist ja schon historisch überhaupt keine Selbstverständlichkeit, dass man nur überleben kann, indem man tauschen muss.
Ja.
Ja? Also das ist doch schon, die Geschichte der Menschheit lebt von was anderem, von anderen Verteilungsformen. Ja. So, also das ist schon das Erste und uns ist das so selbstverständlich. Und das Zweite ist, nee, reicht nicht aus, sondern wir müssen erst etwas eintauschen, um an das Tauschmittel zu kommen, eben an das Geld. Ja?
Ja.
Das ist also das Zweite, was alles andere als historisch selbstverständlich ist. Und jetzt ist es eben so, was wir in dieser ganzen Staffel ermittelt haben, die über Geldschöpfung geht, ist es, wenn nur getauscht werden würde, könnte Geld seinem Gewinnzwang nicht gerecht werden. Es muss ja Geld gewonnen werden. Und wenn wir alle allgemein und notwendig an Geld kommen müssen, muss es sich immer schon vor dem Tausch vermehrt haben. Das überliegt diesem sich von Geld nur versorgen können als Zwang auf der gesamten Gesellschaft. Und du hast ja auch schon die Lösung gebracht. Wie kann es vor dem Tausch sich schon vorher vermehrt haben, na, indem es geschöpft wird durch Kredit? Und wir haben jetzt die ganze vierte Staffel genau darüber eben gesprochen, analysiert und diskutiert, wie Geld in unserer Welt geschöpft wird, wie es zu 80% als Buchgeld von Privatbanken mittlerweile geschöpft wird, dass es als Kredit eben geschöpft wird. Darüber haben wir gesprochen, dargelegt und heute soll diese allgemeine Abhängigkeit von uns allen eben nicht nur von Geld, sondern dadurch von Kredit. Weil jedes Geld, mit dem wir heute bezahlen, jedes Geld, das wir heute gewinnen, wurde nur in die Welt gebracht, weil zuvor es zwei Parteien gab, eine, die einen Kredit aufnahm und eine, die einen Kredit erteilte. Weil wir alle vom Kredit allgemein und notwendig leben, schauen wir uns heute in dieser letzten Folge dieser vierten Staffel an, was dieses Leben auf Kredit bedeutet.
Ja, und als ersten einfachen Punkt, es bedeutet nicht, dass jetzt ich unbedingt selber einen Kredit aufnehmen muss, damit ich mir dann klar werde, aha, ich lebe von Kredit, sondern einfach indem ich Geld jetzt in die Hand nehme, das ist ja immer nur metaphorisch noch zu verwenden, also Geld aufs Konto kriege hoffentlich, habe ich etwas auf dem Konto, was eben nur als Kredit in die Welt kommt und voraussetzt, dass dieser Kredit noch läuft. Denn, also von irgendjemandem, eben du sagst sehr richtig, diese zwei Parteien müssen sich da gefunden haben, ein Kreditgeber und ein Kreditnehmer, die dieses Zahlungsverhältnis eingegangen sind, diese Zahlungsverpflichtung, also die Zahlungsverpflichtung, der Kreditgeber zahlt, die steht gerade für die Summe, die er als Kredit vergeben hat. Und der Kreditnehmer hat die Verpflichtung, die zurückzuzahlen. Solange diese Zahlungsverpflichtung läuft, besteht der Kredit. Wenn der Kredit zurückgezahlt ist, besteht der nicht mehr, der Kredit, und damit aber eben auch das Geld nicht mehr. Das heißt, das bedeutet es, von Kredit zu leben, nicht selber den Kredit aufzunehmen, sondern vorauszusetzen, ob man nun will oder nicht, dass jemand dieses Kreditverhältnis eingegangen ist.
Genau. Und wir werden heute in drei Teilen, ja, uns das genauer anschauen, wie sich das auf unser Leben auswirkt. Im dritten Teil kommen wir drauf, wie Verschuldung selber ein Mittel ist zur weiteren Bereicherung. Im zweiten Teil werden wir darüber sprechen, warum Kreditklemmen zu Wirtschaftskrisen führen. Und jetzt im ersten Teil kommen wir auf den Punkt, warum der Kredit dem Geld immer schon die Kapitalfunktion einbeschreibt.
Ein Kredit ist ja dieses Plus minus Null Spiel. Der eine gibt die Summe, der andere schuldet sie, gibt sie zurück. Und dann ist dieses Null einfach wieder hergestellt. Wo kommt dieses Mehr her? Wenn derjenige, der den Kredit nimmt, nur auf eine solche Weise überhaupt Geld in die Welt bringt, muss er von diesem Kredit ja genau das haben, weshalb er den Kredit überhaupt aufnimmt, nämlich irgendwie ein Geld, was er damit dann noch auch in der Hand behält, wenn er den Kredit zurückzahlt. Die Aufhebung des Kredits muss für denjenigen, der ihn aufnimmt, dazu geführt haben, bevor er ihn wieder zurückzahlt, dass er mit diesem Geld mehr Geld erwirtschaftet hat. Ein Mehr, das natürlich wiederum auf andere Kredite zurückverweist, also voraussetzt, dass andere Kredite aufgenommen worden sind. Nur so kann es zu diesem Mehr kommen, dass der Einzelne da erwirtschaftet. Und so ist also auch klar, erstens, jeder Kredit kann nur in dem Interesse aufgenommen werden, wenn es nicht ein reiner Konsumkredit ist. Aber der Kredit, von dem eben überhaupt das Geld besteht, solche Kredite, kann nur aufgenommen werden, wenn sich ein Gewinn verspricht. Und das ganze Geldsystem kann nur funktionieren, wenn diese Gewinne, die sich da versprechen müssen, tatsächlich auch in der Hauptsache realisiert werden. Also dass tatsächlich die Kredite zu Gewinnen führen, also zu einer Ausdehnung der Kredite, nämlich als eine Ausdehnung des Geldes, der Geldmenge.
Genau, also würdest du jetzt im Lotto gewinnen, ja? Könntest du alles ausgeben und für dich subjektiv wäre alles fein. Ja? Nimmst du einen Kredit aber auf, bist du eine Verpflichtung eingegangen, diese Geldsumme und in der Regel plus eben einen fälligen Zins in der Zukunft zurückzahlen zu müssen. Damit ist jeder einzelne Cent, der aus dem Nichts geschöpft worden ist, allein durch diesen Kredit, nicht nur jetzt die Möglichkeit, etwas dafür kaufen zu können, sondern zugleich die Verpflichtung, exakt diese Summe plus den Zins zu erwirtschaften in der Zukunft. Und so wird er auch in der Regel verwandt, ja, dass ein Kredit aufgenommen wird, um etwas zu erwirtschaften oder eben anderweitig die Einnahmen hereinzuholen. Das heißt aber, es bleibt immer das Gleiche. Die neue Summe Geld, die in die Welt gekommen ist, nötigt dem Kreditnehmer, der Kreditnehmerin auf, genau diese Summe zu erwirtschaften. Damit kommt es schon als Kapital in die Welt. Und das ist nicht nur die perfekte Nachbildung von Geld, ja, A als reine Zahl, ja, B als Wert, sprich sofortigen Zugriff auf die Welt und eben C als Kapital, sondern es perpetuiert und multipliziert auch noch das, was Geld eben immer schon ist, dass es uns aufnötigt, aus Geld mehr Geld zu machen.
Ja, multipliziert deswegen, weil ja eben dieses Mehr an Geld dann noch einmal eben diese erweiterte, also in der Menge erweiterte Notwendigkeit darstellt, nochmal zu mehr zu kommen. und perpetuiert in dem Sinne, also verewigt, auf, sozusagen auf virtuell, auf immer fortgesetzt, weil eben der Kredit die, seine Erwirtschaftung erfordert und diese Erwirtschaftung nur in einer Vermehrung der Gesamtmenge bestehen kann. Mhm. Insofern wirklich perpetuiert sich und multipliziert sich der Zwang zur Kapitalfunktion des Geldes, also zur, der Funktion des Geldes, mehr zu werden in seiner Schöpfung als Kredit.
Mhm. Eske, wir haben ja in der dritten Staffel ausgiebig dargelegt, dass Geld nicht einfach nur ein Tauschmittel ist, sondern Geld zugleich immer notwendig, ja? Kapital ist. Es nötigt allen auf, der gesamten Gesellschaft aus Geld mehr Geld zu machen. Aufs Ganze gesehen führt es damit zu diesem Zwang, was hier als Wirtschaftswachstum auch allen halben abgefeiert wird. Also die ganzen Staaten, die ganzen Wirtschaftsverbände wollen auch nichts anderes, dass alles dafür getan wird, dass es Wirtschaftswachstum gibt. Wenn wir jetzt alle vom Geld notwendig leben und Geld nur als Kredit geschöpft wird, leben wir natürlich notwendig vom Kredit. Wenn Wirtschaftswachstum erfordert, dass immer mehr Geld in die Welt kommt, was ja auch zugegeben die Aufgabe einer Bundesbank ist, dass die Geldmenge sich stetig erhöht, dann bedeutet es auch, dass Wirtschaftswachstum daran hängt, dass es ein Kreditwachstum gibt. Was heißt Kreditwachstum? Kreditwachstum heißt, dass die Summe der neuen Kredite, die vergeben wird, immer die zurückbezahlt werden, weil damit wird der Geld vernichtet, in der Summe eben die vernichtet wird, übersteigt. Kommen wir also mal im zweiten Teil. Was passiert denn, wenn auf einmal die Kreditmenge nicht weiter steigt? Was passiert dann? Behandeln wir das mal im zweiten Teil.
Wenn die Kreditsumme nicht steigt, dann hat das offensichtlich den Grund, dass also die entsprechende Summe, die entsprechenden Summen nicht nachgefragt werden, dass also Kreditnehmer, also das ist eine Möglichkeit, dass Kreditnehmer einfach nicht Anlass sehen, sich da von der einer kreditierten Summe Gewinn zu versprechen, dass sie also absehen, nein, also ich werde nicht in der Lage sein, diese Summe zu erwirtschaften. Das ist das eine. Und das Gegenstück, also der Kreditgeber, kann ja dieselbe Vermutung oder eben Aussicht oder eben fehlende Aussicht haben. Er sieht ab, nein, mein Kreditnehmer, der würde das nicht schaffen, das zu erwirtschaften. Ist also sehr gefährdet, die Möglichkeit, dass der Kredit zurückgezahlt wird. Also werde ich mich da zurückhalten. Das wären jetzt mal grob die beiden Seiten von fehlender Gewinnerwartung, die zu einer Kreditklemme führen.
Ja, und lass uns bei dem Punkt kurz mal auch verweilen.
Ja.
Also das klingt ja alles so unschuldig. Naja, wird halt die Kreditmenge erhöht. Nee, das heißt doch, wir leben davon, dass Menschen Schulden machen. Mhm. Oder Unternehmen. Umgekehrt, dass diejenigen, die das Geld schöpfen, das wird ja immer so abschätzig getan, die Banken schöpfen Geld aus dem Nichts. Nein, nein. Diejenigen, die Geld schöpfen, indem sie Kredite vergeben, gehen sofort eine Zahlungsverpflichtung ein. Sie sagen, ich bürge mit allem, was ich hier habe, dafür, dass ich für dich jetzt in dieser Höhe Zahlung leiste. Kreditgeberinnen leben davon, dass Kredite zurückbezahlt werden. Fallen Kredite aus, fehlt ihnen der Stoff, wovon sie leben, von dem wir alle leben, Geld. Also einfach zu sagen, vergib doch mal Kredite, kann man doch nicht ernsthaft jemand abverlangen, der wie wir von Geld leben muss. Banken, andere Institutionen, die Kredite vergeben, müssen also darauf achten, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Geld zurückfließt. Ja. Wenn sie irgendwie fürchten müssen, dass das Geld nicht zurückkommt, weil dafür gibt es so keine Garantie, die Schuldnerin muss ja das Geld erwirtschaften, ja, dann sind sie eben zögerlicher in der Kreditvergabe. Und umgekehrt genau das Gleiche. Wie kann denn unser Leben davon abhängen, dass wir andere Leute sich insofern die Hände schmutzig machen, dass sie das Risiko auf sich nehmen, einen Kredit anzunehmen, den sie später erwirtschaften und mit Zins zurückzahlen müssen. Warum? Wäre doch schön, wenn die Menschen sagen, brauchen wir nicht. Ja? Wie ist immer so schön, die schwäbische Hausfrau mit der schwarzen Null? Nee, wir leben davon, dass andere Kredite aufnehmen und dass Kredite vergeben werden. So, wenn also an einer dieser Stellen, warum auch immer, Zweifel bestehen, die wir absolut nachvollziehen können, kommt es zu einer sogenannten Kreditklemme.
Ja, und wenn die jetzt, sagen wir mal, eben jetzt nicht nur einen Fall betrifft, nicht nur zwei, sondern eben sich doch in größeren Dimensionen eben erweist, dann ist es unmissverständlich ein Anlass für Krise. Mhm. Das Geldsystem ist überhaupt das Einzige, das also inmitten von Wohlstand, wo alles vorhanden ist, trotzdem in die Krise fällt, einfach nur weil die Vermehrung seiner selbst nicht klappt.
Es kann über die Hälfte der Weltbevölkerung arm leben, prekär leben. Es können Menschen verhungern. Es kann eine Umwelt zerstört werden. Oder sie kann ja nicht zerstört werden, aber die Lebensgrundlagen vergiftet, verdreckt, zerstört werden. All das kann passieren. Das ist nicht Wirtschaftskrise. Wirtschaftskrise bedeutet, wenn die Vermehrung von Geld ins Stocken gerät. Für mich ist Krise, dass Menschen hungern. Und es ist eine Schande, dass wir in so viel Reichtum und Wohlstand leben und gleichzeitig verhungern Menschen. Aber wir jetzt als Analytiker, die Profiler, müssen sagen, innerhalb des Wirtschaftssystems, in dem wir leben, ist die einzige objektive Definition für Krise Einbruch von Wirtschaftswachstum.
Ja, und ja, was ich auch eben diese Notwendigkeit, zum Beispiel jetzt Automobilbranche, die Autoindustrie, das ist ja auch etwas in Deutschland jetzt zurzeit oft angesprochenes. Diese Industrie braucht unbedingt Unterstützung. Ja. Warum haben wir zu wenig Autos? Also ich finde es tatsächlich viele Autos, die hier unterwegs sind. Und natürlich hat niemand das Gefühl, ach, jetzt wären einfach noch mal doppelt so viele Autos gut. Nein, hier sehen wir an den wirtschaftenden Subjekten, das Maß an Geldgewinnen immer weitergehen muss. Die Automobilindustrie muss Geld machen. Und wenn sie das nicht macht, in dem Fall hat es ja solche Ausmaße, dass ganze Staaten davor erzittern, wenn eben diese Gewinne ausbleiben. Es hat wirklich eben staatliche Folgen auf den Staatshaushalt, wenn sowas wegfällt. Das heißt also, es geht überhaupt nicht darum, dass da jetzt diese mehr Autos da sind, sie müssen nur weiterhin verkauft werden, damit daraus eben Gewinne werden.
Not und Elend in der Geldgesellschaft ist überhaupt kein Problem, solange aus Geld mehr Geld weiterhin gemacht werden kann. Ja. Allerdings, das dürfen wir natürlich auch nicht verschweigen, kommt es zu sogenannten Wirtschaftskrisen, vermehrt und verbreitet sich Not und Elend weiter. Ja? Ja. Also die Menschen hierzulande, viele ihre Einnahmen, womit sie sich ihre Familien ernähren können, hängt daran, dass sie an Geld kommen, ihre Arbeitskraft in der Regel verkaufen können. Wenn also jetzt die Automobilindustrie hier einbräche, betrifft das Menschen, die damit in die Schwierigkeit geraten, sich zu versorgen. Ja. Was hattest du mir vor der Sendung vorgelesen? Die Anzahl der Obdachlosen in Deutschland hat sich jetzt im Jahr 2025, das ist das Sendejahr, verdreifacht. Ja? So. Wenn also Krise, Wirtschaftskrise droht, bedroht es zusätzlich noch mal mehr die Menschen. Wir leben von Kredit, ist jetzt diese Sendung. Wenn jetzt am Kreditwachstum, das Wirtschaftswachstum immer notwendig mithängt, etwas, was viel zu wenig berücksichtigt wird, dann bedeutet es eben auch, dass Kreditklemmen zu Wirtschaftskrisen führen können und die wiederum natürlich zu einer Erhöhung von Arbeitslosigkeit, zu einer Erhöhung von Elend und Leid. Das ist eindeutig Teil unserer Realität. Und das kommt gar nicht so selten vor. Es sind in der Regel multiple Faktoren. Aber wenn man jetzt einfach mal so ein paar Beispiele mal rausgreift, wo Wirtschaftskrisen passiert sind. Wir hatten die sogenannte Euro-Krise 2010 bis 2013. Das war eben eine Kreditkrise auch. Insbesondere infolge der sogenannten Weltfinanzkrise. Ja? Hier ist der Staat eingesprungen. Ja? Brauchen jetzt nicht die Details erklären, aber der Staat hat die Geldmenge vermehrt über Staatsanleihen und Aufkauf der Europäischen Zentralbank dieser Staatsanleihen in Europa. Was hatten wir davor? Wir hatten davor die Weltfinanzkrise. Und wenn du zum Beispiel auf Wikipedia gehst und Weltfinanzkrise eingibst, also diese sogenannte US-Immobilienblase, wie so schön hieß, in diesem Zeitraum war diese Blase von 2002 bis 2006 Ende und ab 2007 ging es bergab. Dann steht da drin, es gibt einen eindeutigen Beginn der Krise, ein eindeutiges Datum, das gäbe sonst nicht. Ja was? Der Einbruch des Interbankenhandels. Mhm. Und das, in anderen Worten ausgedrückt, ist ja nichts anderes als eine Kreditklemme. Warum? Interbankenhandel heißt, dass Banken von anderen jederzeit Zahlungen annehmen und zwar auf Kreditzahlungen annehmen. So funktioniert ja gerade auch das Buchgeldsystem. Das Buchgeldsystem, das moderne, ist schon in seinem Zahlungsablauf immer eine Gewährung von Kredit. Ich erkenne die reine Zahl von deiner Bank als meine Bank an, wenigstens für einen Tag, ja, und sage, das mit dem Settlement, mit dem wirklichen Ausgleich von Zahlungen machen wir morgen. Das heißt, allein die Zahlung schon ist eine Form von Kreditgewährung. Interbankenhandel heißt, wenn er zusammenbricht, nee, ich traue der Bank nicht zu, dass sie am nächsten Tag die Zahlung wirklich leisten kann. Das war jetzt nicht die Ursache für die Weltfinanzkrise, sondern an einem bestimmten Punkt stellen Banken auf einmal die Kreditfähigkeit, also die Kreditfähigkeit aller anderen in Frage und damit ihre eigene Kreditvergabe schränken sie massiv ein. Das Gleiche haben wir in der sogenannten Asienkrise 1990 bis 1993, wo eben auch eine riesige Problematik dadurch entsteht, dass es zu einer Kreditklemme kommt. Und damit müssen die Staaten alles tun, um es irgendwie wieder hinzukriegen. Denn wenn die Geldmenge nicht steigt, tschüssikowski, ja. Selbst sowas wie die nordische Bankenkrise 1990, Japan 1931, aber vor allem, Japan war noch 19, irgendwas in den Anfang, Ende der 80er Jahre. Aber wir haben halt zum Beispiel eine Bankenkrise in Europa 1931, ja. Und wir haben die Great Depression 1929 bis 1933. Wir haben die Gründerkrise 1873. Immer dort gibt es bestimmte Ursachen auch, die mit der Realwirtschaft zu tun haben, die mit der insbesondere der Finanzwirtschaft zu tun haben, mit den Kapitalmärkten zu tun haben. Aber irgendwann mal gibt es diesen Punkt, wo die Kredittätigkeit infrage gestellt wird. Und das führt dann notwendig zu Wirtschaftskrisen. Und deswegen war dieser Punkt nochmal so wichtig, darzulegen, wir als Money Profiler, welche Rolle spielen Kreditklemmen für unsere Wirtschaft.
Wir sehen also eine gedeihliche, ja, zumindest was es im Geld anbelangt, Geldwirtschaft, besteht darin, dass die Unternehmen sich ordentlich verschulden können. Ja? Also Kreditklemme heißt, da verschuldet sich niemand, ja? Oder zu wenig. Das sind zu wenige, die diese Kredite, also Schulden, aufnehmen können. Das heißt also, umgekehrt ist seltsamerweise eben ein richtiges Turbo-Wachstum damit verbunden, dass die Unternehmen sich ordentlich verschulden können. Nämlich eine Zahlungsverpflichtung eingehen in der Aussicht darauf, dass sie mehr als diese Verpflichtung damit erwirtschaften können. Sie nehmen also schon immer diesen Erfolg vorweg. Das ist ja das Eigenartige beim Kredit. Man nimmt jetzt schon sozusagen das Geld entgegen, das man damit später erst erwirtschaften will. Und das soll sich jetzt bitte nochmal sich klar machen als grundsätzliche Bewegung vom Geld.
Genau, was du sagst. Kredit ist so etwas wie eine Zeitreise. Der Gewinn, der erst erwirtschaftet werden soll später, kann heute schon verwendet werden. Und dadurch wird das nicht nur zu einer Not, oh Gott, mir ist das Geld ausgegangen, leih mir was, sondern nee, es wird selber zu Kapital im doppelten Sinne, es wird selber zum Hebel von Geldvermehrung. Wenn wir in der nächsten Staffel, gehen wir ja auf die Warenschöpfung ein und natürlich gehen wir dann auch auf die Konkurrenz der Unternehmen ein, die Waren produzieren. Naja, wenn ich schon heute Eske die Maschine kaufen kann, mit der ich günstiger, besser, schneller, ja, mit weniger Einsatz von Lohnkosten und so weiter produzieren kann, weil ich einen Kredit aufnehme, als du, dann mag ich auch morgen mit der nächsten Produktion es günstiger anzubieten als du. Dann kann ich dich wegkonkurrieren. Das heißt, Kredit wird zu einem unfassbaren Mittel der Bereicherung. Und hier geht das schon los von der ersten Sekunde an, in dem Geld entsteht im 17. Jahrhundert. Was sind die Ersten, die davon Gebrauch machen? Und jetzt möchte ich das auch mit dem Kredit noch mal ein bisschen weiterfassen. Was heißt denn Kredit eigentlich? Wenn wir noch mal in dieses Wesen von Kredit gehen. Kredit bedeutet, eine Seite gibt Geld in Form eines Zahlungsversprechens oder direkt Geld. Ja? Und die andere wiederum sagt, dafür verspreche ich dir spätere Zahlung. Ja? Mhm. Gewissermaßen ist eine Ausgabe von Aktien was sehr Ähnliches. Da bezieht sich auch, wie beim Kredit, Geld auf Geld. Du gibst mir heute Geld oder ein Zahlungsversprechen. Wir kommen gleich zu besonderen Konstruktionen von Aktien in Amerika nochmal zu sprechen. Ja? Du vergibst mir heute schon Geld oder ein Zahlungsversprechen. Dafür verspreche ich dir, dich in Zukunft an Gewinnen zu beteiligen. Und diese Form haben wir schon von Anfang an. Was sind die ersten Aktiengesellschaften? Hatten wir schon mal. Das sind die Ostindien-Kompanien.
Ja.
Sofort. Marx selber sagt es, was ermöglicht den Eisen, die Eisenbahn? Die Eisenbahn im Wilden Westen ist nur möglich durch Kredit und Aktien. Übrigens, diese amerikanischen Eisenbahnaktien sind eine Mischung aus Kredit und Aktienausgabe. Ich weiß nicht, ob wir davon schon mal gesprochen haben.
Nein, haben wir nicht. Nein.
Und zwar das ist so, diejenigen, die eine Aktie kaufen, zahlen 10% ein und bürgen für 90%. Aufgrund dieser Bürgschaft kann die Eisenbahnaktiengesellschaften selber Kredite bei Großbanken aufnehmen oder größeren Banken. Weil die sind ja, dafür gibt es ja Bürgschaften. Ja? Das heißt, es verbinden dieses klassische Kredit mit Aktie. Ja? Aber die gesamte Form von Industrialisierung, die im 19. Jahrhundert stattfindet, übrigens auch die Großbanken, die sich in Deutschland bilden, wie etwa die Deutsche Bank im 19. Jahrhundert, gelingen nur durch Aktienausgabe und Kredit. Das war jetzt keine Not, ja? sondern es ist Hebel für den Gewinn. Und heute, Eske, im 20. Jahrhundert, schon ab dem 20. Jahrhundert, wir sind im 21., sind für alle großen Unternehmen, ist es kompletter Standard, dass man irgendeinen Mix hat zwischen Kreditaufnahme und sei es, dass man Anleihen ausgibt, ist ja nichts anderes, dem Inhalt nach, nur in der Form anders, und Aktienausgabe. Also die Bereicherung durch Kredit, weil eben Kredit sofort Zugriff auf die Welt hat, ja, ist zum ganz normalen Mittel geworden für die Unternehmen, um Gewinne zu machen. Das ist die produktive Kraft. Das war mir nochmal ganz, ganz wichtig, dass darum nochmal 2, 3 Sätze zu verlieren.
Ja? Ja, ganz zentral.
Ja, ganz zentral. Und du hast komplett recht, und das geht jetzt nämlich nicht weiter. Staatsverschuldung. Die Staatsverschuldung, das war ja der Punkt, auf den du jetzt hinaus wolltest, richtig?
Ja. Ja. Und zwar eben als ein ganz anderer Typus von Verschuldung. Der Staat verschuldet sich ja nicht wie ein Unternehmen, um das Geld dann einzusetzen, selber in irgendwelchen Unternehmungen. Das kann mal am Rand auch stattfinden, aber das ist nicht Hauptgrund für die Staatsverschuldung. Jetzt die Notwendigkeit, dass ein Staat da noch mehr Geld einsetzt, liegt unter anderem daran, dass dieses Wirtschaften mit Geld überhaupt nicht absichert, dass jeder zu allem, was nötig ist, um zu leben, auch selber zu genug Geld kommt. Zum Beispiel muss der Staat diesen einzelwirtschaftenden Subjekten in seinem Reich, in seinem Herrschaftsgebiet, also sprich insbesondere eben den Unternehmen, auch die Kosten abnehmen, die für so allgemeine Voraussetzungen eben nötig sind, wie, was weiß ich, Straßen, also diese ganze Infrastruktur, die muss der Staat liefern. Wenn er das jetzt die Unternehmen bezahlen ließe, weil die das ja auch als Gewinnvoraussetzung ja benutzen und insofern man ihnen das also auch als Kosten anlasten könnte, also berechnen, dass sie das eben zahlen, dann wäre aber diese Gewinnmöglichkeit bei den Unternehmen eben nicht mehr gegeben. Zurzeit wird wieder überlegt, ob man diese Körperschaftssteuer senkt, früher senkt als eigentlich geplant, damit eben da die auch die Kosten wiederum fürs Unternehmen sinken. Das heißt, dieses ganze System mit den Gewinnen, mit Geldeinnahmen ist überhaupt nicht irgendwie so austariert, dass für alles schön durch ein Wunder des Marktes genug Geld anfällt. Und überall da, wo das Geld fehlt, wo eben nicht Gewinne belastet werden dürfen, damit sie überhaupt zustande kommen, da übernimmt diese Menge an Geldsumme, die zu zahlen ist, ohne Gewinnversprechen, das übernimmt das der Staat. Warum? Um das Ganze überhaupt eben am Laufen zu halten. Das ist ein zentraler Punkt dieser Form der Verschuldung.
Genau, also wenn wir nochmal kurz unterscheiden zwischen systematisch und historisch. Ja, du hast das systematische Argumente gebracht. Das systematische Argumente, wenn ein Staat Interesse daran hat und haben muss, dass auf seinem Gebiet seine nationale Wirtschaft eben mächtig ist und mächtig bleibt, dann muss er und hat er auch Interesse daran, dass es stetig Wirtschaftswachstum gibt. Alles ist darauf eingerichtet. Die Staaten haben gelernt, dass dafür die Geldmenge steigen muss. Und die Staaten haben gelernt, wie du es auch beschrieben hast, dass sie immer wieder Aufgaben übernehmen müssen, die die konkurrierenden Kapitalistinnen untereinander nicht hinbekommen. Wie zum Beispiel Infrastruktur, Krankenhäuser, Bildung, ja? Aber auch zum Beispiel Rettungen, Militär. Ja. Deswegen muss der Staat, wenn er erfolgreich bleiben, auch in der Lage sein, die Geldmenge zu erhöhen und sei es, dass er sich selber verschuldet. So. Die Rechnung, die er damit macht, ist folgende, dass er sagt, naja, wenn es Wirtschaftswachstum weiter auf meinem Gebiet gibt, dann werde ich auf andere Art und Weise, sei es durch erhöhte Steuereinnahmen in der Zukunft, wieder an das Geld kommen. Und selbst wenn nicht, so schlimm auch nicht, ich habe ja die Hoheit über die Währung des Geldes auf meinem Gebiet. Staatsverschuldung ist also auch hier ein produktives Mittel, damit die Wirtschaft weiter steigt. Und genau wie du es gesagt hast, aber nicht, weil der Staat ein Unternehmen wäre. Okay. Wenn wir jetzt nochmal historisch drauf gucken, das ist schon auch nochmal spannend. Wir haben einerseits schon in der Entstehung des Geldes, also du hast ja schon diese ganzen Verschuldungen, wo es noch gar keine Staaten wirklich sind, aber Verschuldungen der Obrigkeit, ja, hast du ja auch schon im 15. Jahrhundert, im 14. Jahrhundert und so weiter. Eine Fuggerlinie stirbt ja deswegen aus. Als wir über Fugger auch geredet haben, ist es ja so. Das heißt, am Anfang will sich der Staat noch als mächtiger an den einzelnen Bürgern durch Pseudo-Verschuldung irgendwie bedienen. Aber mit der Zeit merken Staaten, dass es keine gute Idee ist und versuchen eine andere Art von Haushaltsführung. Dann haben wir aber immer dann, wenn zum Beispiel Kriege sind, sofort wieder Staatsverschuldung. Aber das wird immer weniger. Es wird immer, immer weniger. Und dann gibt es immer mehr Phasen, wo in den normalen Phasen, also nicht Kriegsphasen, nicht irgendwie Wirtschaftskrisenphasen, in den normalen Phasen der Staat sich nicht verschuldet. Aber das endet historisch ab einem bestimmten Punkt. Ich bin mir sicher, du weißt, ab wann sich das wann das anders wird.
Das dürfte mit dem Ende von Bretton Woods zusammenfallen.
Ende von Bretton Woods und übrigens auch interessanterweise mit einer Krise. Und die Krise hat aber eine produktive Folge, und zwar die Ölkrise. Oder Ölkrisen, das sind ja, glaube ich, sogar dann zwei. Wir sind also in den 70er Jahren. Die Ölkrise spielt folgende Rolle. Und zwar einerseits, ja, wieder eine Krise. Und der Staat merkt, wir haben eine Wirtschaftskrise. Wir müssen irgendwie hier das auffedern. Also Verschuldung ist vielleicht sinnvoll. Aber auf der anderen Seite ist auch Verschuldung nichts, was so leicht fällt, wenn du eben nicht dir selbst Geld drucken darfst. Ja? Mhm. Sondern du brauchst eben auch diejenigen, die dir Kredit gewähren. Und die Ölkrise ist auf der einen Seite eine Krise, auf der anderen Seite ist es ein unfassbarer Gewinn an Geld. Für wen? Na klar, für die exportierenden Länder. Mhm. Also wir haben da auch eine Phase, wo zunehmend Geld sich in Händen weniger durchaus anhäuft und deswegen auch Kreditvergabe nochmal anders möglich ist. Also das nur mal als zusätzlicher Punkt. Und tatsächlich ist es so, dass wir jetzt historisch folgendermaßen haben, dass nach Bretton Woods, dass eben nach diesen Ölkrisen es zu einer Normalität wird für die westlichen, modernen Staaten, die es sich leisten können, sich zu verschulden. Ja? Also wenn du als Entwicklungsland sagst, hey, mache ich jetzt auch, findest du halt niemand, der dir Geld leiht.
Ja.
Ja? So. Und es geht um Devisen, wenn man konkurrenzfähig sein will. Aber USA, BRD, United Kingdom, Frankreich, alle die starten damit. Mehr Geld auszugeben, als sie einnehmen, um Wirtschaftswachstum auf ihrem Gebiet zu fördern, damit sie mehr Aufgaben übernehmen können und trotzdem die Unternehmen nicht so hart besteuern. Ja? Mhm. Ich würde so gerne eine Zeitreise machen und Karl Marx mal heute haben, ja, um ihm das zu zeigen. Zum Beispiel das zu zeigen, die moderne Geldschöpfung zu zeigen, aber auch das zu zeigen, wie hier die Staatsverschuldung funktioniert, warum das für Wirtschaftswachstum so entscheidend ist. Und das hat erstmal mit Produktion nichts zu tun. Fußnote Ende. Jetzt aber noch eine kleine interessanten Funfact zu dieser Geschichte. China. China startet 1979 ja mit dem Eintritt in den Kapitalismus Schritt für Schritt. Ja? Und China tut es anfangs so, dass seine eigene Währung komplett abschottet von außen. Ja, den Yuan und selber gemütlich druckt, so viel sie eben brauchen. Und aber zugleich Devisen ansammelt ohne Ende. China sitzt heute noch auf über 3 Billionen US-Dollar Devisen. Ja, Wahnsinn, oder?
Ja.
Also Staatseigentum. Jetzt die Frage, so jemand, der selber doch Geld drucken konnte und aber auf so viel Devisen sitzt, so jemand hat es doch nicht nötig, sich zu verschulden, oder?
Ja, er hat es so lange nicht nötig, solange er nicht wirklich an diesem kapitalistischen Wirtschaftsgeschehen partizipiert.
Ja.
Also wenn er das, solange er das nicht voraussetzt.
Genau. Sehr wohl verschuldet sich China und die kleinen einzelnen Regionen als Staat, weil sie eben die produktive Kraft erkannt haben. Hm. Sie haben die produktive Kraft von Verschuldung erkannt. Und das heißt, selbst China hat Folgendes getan. Sie haben ihr Geldschöpfungssystem umgewandelt in knallhart. Es kann nur noch per Kredit Geld geschöpft werden. Der Staat darf sich keins mehr selber drucken, damit es eben am kapitalistischen Gesellschaftsprozess partizipieren kann. Die eigene Währung eben nach außen auch ihren Wert haben kann. Und zugleich haben sie auch entdeckt, dass es sehr wohl zusammenpasst, auf Devisen zu setzen, als Sicherheiten und als mögliche Zahlungsmittel nach außen, aber nach innen sich zu verschulden, ja, um das Binnenwirtschaftswachstum anzukurbeln. Ja, das noch ein kurzer Funfact. Das hat mich so interessiert, als wir unsere Folge hier konzipiert haben. Wie ist es eigentlich in China? Und ich wusste es vorher nicht, Eske. Ja?
Nein.
Ich habe das nochmal recherchiert. Ich da hätte eigentlich gesagt, das ist eine Ausnahme. Nee, ist selbst die nicht. Haben es gelernt. Damit hatten wir, finde ich, unsere drei Punkte für heute erstmal. Also wo wir gesagt haben, hier, inwieweit leben wir von Kredit? Einerseits, weil unsere Staaten sich verschulden, weil unsere Unternehmen sich verschulden. Das ist das Mittel für, der Hebel für größere Gewinne, weil wir durch Kreditklemmen in Wirtschaftskrisen kommen. Insofern leben wir unglücklicherweise nochmal von Kredit. Und weil Kredit von vornherein dem Geld die Kapitalfunktion perpetuiert und multipliziert. Das waren die drei Punkte heute. Ja. Wie werden wir von Kredit leben?
Vielleicht nur eben nochmal gerade diese Verschuldung von Staaten, die ja immer wieder als eine Last aufgefasst wird. Kapitalistisch gesehen ist sie ja lediglich eine Erweiterung der Geldmenge. ja, dass da als Schuld eine Zahlungsverpflichtung besteht, etwas zurückgezahlt werden muss. Also wir sozusagen diese Schulden an die, auf die zukünftigen Generationen forterben, ist der normale, vom Geld erzwungene Vorgang, dass diese ständig wachsende Geldmenge eben nicht anders zu schöpfen ist als in Form von Schulden.
Ja, vielen Dank, Eske. Und ich meine, natürlich könnte man hier direkt weiterdenken. Also Kredit bedeutet, dass sich Geld auf Geld bezieht. Und interessanterweise eigentlich Geld auf Geld, was aus dem Nichts geschöpft wird. Mhm. Oder eben Geld auf Geld, was erst in der Zukunft erwirtschaftet wird. Es überspringt Raum und Zeit. Mhm. Einerseits phänomenal und Wunder, andererseits ist es die Bedingung der Möglichkeit für Kapitalismus, ist es zugleich eben das zusätzliche Aufbürden von Schuld. Die Schuld liegt ja auf der gesamten Gesellschaft. Kredit als Hebel für noch mehr Gewinn, eine der produktivsten Faktoren überhaupt, hat man heute behandelt. Und das geht ja noch weiter. Das werden wir jetzt heute nicht vertiefen. Aber das, was die Finanz- und Kapitalmärkte tun, mit Terminbörsen, mit Derivaten, ja, mit allen möglichen Formen von Finanzhebeln, ist im Wesen nach nichts anderes als die Beziehung von Geld auf Geld, die das Wachstum weiter vorantreibt, Zugriff auf die Welt erhöht und eben auf der einen Seite Armut und auf der anderen Seite Reichtum produziert, und zwar extremer denn je. Mhm. Denn in dem Moment, wo sich Geld auf Geld zunehmend beziehen kann, entfesselt darauf beziehen kann, passiert das, was man Jomann hatte Anfang des 20. Jahrhunderts und heute wieder, dass die Armen immer noch ärmer werden, die Reichsten immer noch reicher. Die Konzentration von Reichtum, wie sie heute ist, ist unerreicht. Das heißt, das ist der nächste Schritt, wie hier weiterzudenken ist. Das machen wir aber nicht, das wäre zu viel für heute. Wir sind am Ende unserer vierten Staffel, lieber Eske, und bitten herzlichst um Feedback. Bitte, bitte senden uns Feedback. Wir werden die Feedback-Sendung Anfang 2026 machen. Also habt ihr jetzt noch Zeit, 2-3 Wochen, uns für die gesamte Staffel Feedback zu geben. Was gibt es denn in Staffel 5 dann Schönes?
Da werden wir diese notwendige Entsprechung eben zur Schöpfung von Geld anschauen, nämlich die Schöpfung von Waren. Die funktioniert anders, aber sie ist ja jetzt abhängig von der Schöpfung von Geld, ist abhängig vom Geld, das damit erwirtschaftet werden soll, mit Waren. Und das ist also das absolut notwendige Gegenstück beim Geld. Geld ist ja immer nur insofern es Waren kauft. Und ja, das wird also das Thema der fünften Staffel, Waren schöpfen.
Genau, und die Sonderfolge, die wir jetzt nächstes Mal noch machen, die ist wie so eine Art Übergangsfolge. Es geht um Terminbörsen, und einerseits sind Terminbörsen entstanden, um die gesamte Warenproduktion sicherer zu machen, sicherer im Sinne von sicherer Gewinne machen zu können, Geldgewinne machen zu können, und hat sich aber auch interessanterweise nach Bretton Woods in ihr Gegenteil verkehrt, ist verantwortlich für Spekulationen, für Preissteigerungen, für Inflation, für extreme Unsicherheit bis zu eben Hungerkrisen. Davon wird das nächste Mal in unserer Sonderfolge die Rede sein, wenn wir über Terminbörsen sprechen.
Und ich freue mich drauf. Und das waren die Money Profiler.
Wir sind dem Geld auf der Spur, weil wir uns seine Übermacht nicht einfach ergeben wollen.
Wenigstens wollen wir uns von ihr nicht dumm machen lassen. Wir danken unseren Freundinnen vom Money Lab für die vielen fruchtbaren Theoriediskussionen. Großen Dank auch an Herrn Falschgold, unseren geduldigen Produktionsleiter, und insbesondere an die Sunflower Foundation Zürich, die unsere Arbeit schon viele Jahre begleitet.